Es geht um gesundes Wasser, es geht um unser Trinkwasser. Und das ist ein hohes Gut. Und darum geht es. Und diejenigen, die es mit Kleinstpartikeln und Spurenstoffen verschmutzen und damit auch Geld verdienen, die müssen sich daran beteiligen.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Ja, unser aller Leben spielt sich in der Kommune ab. Wir hatten vor einiger Zeit einen Podcast mit dem Städte- und Gemeindebund und haben dort festgestellt, dass es viele, viele kleine Gemeinden mit wenigen tausend Einwohnern gibt. Aber natürlich gibt es auch die großen Städte und natürlich spielt sich auch hier das Leben mindestens genauso ab. Von Ihnen, von euch und von mir. Die täglichen Dinge wie Arbeit, Familie, alles passiert hier und hier passieren auch die Ausläufer des Klimawandels. Extremes Wetter. Wir haben in diesem Frühjahr das alles schon mitbekommen, selbst oder über die Presse. Große Trockenheit. Wir haben Starkregenereignisse. Und die Wasserversorgung in den letzten Sommern ist genauso gestresst gewesen, vielleicht mit Ausnahme des letzten, wie schon am Anfang dieses Jahres. Hochwasser scheint zumindest bei Starkregen noch nicht wirklich im Griff. Ist es richtig politisch verortet oder müssen wir es anders angehen? Das sind alles so Fragen, die ich mich freue, heute zu diskutieren. Gibt es besondere Herausforderungen für die Entscheidungsträger in den Kommunen? Wie stellt man sich am besten auf in den nächsten Jahren gegen Klimawandel? Und was erwarten die Gemeinden von der Politik im Land, NRW und auch von der neuen Bundesregierung? Ich bin hier heute beim Deutschen Städtetag und spreche mit Dr. Christine Wilken. Frau Dr. Wilken hat Jura studiert in Kiel. Sie hat auch dort promoviert, ist seitdem beim Kommunalen Spitzenverband Deutscher Städtetag. Sie war erst im Dezernat Recht und Verfassung, dann einige Jahre im Büro des Hauptgeschäftsführers, hat dieses geleitet und ist seit 2022 nun Beigeordnete und Leiterin des Dezernats Klima, Umwelt, Wirtschaft, Brand- und Katastrophenschutz auch noch. Ab dem 1.7. ist sie dann nun auch stellvertretende Hauptgeschäftsführerin. Liebe Frau Dr. Wilken, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf.
Und ich freue mich, dass Sie hier sind und dass wir sprechen können über wichtige Themen, die uns gemeinsam, denke ich, umtreiben. Wie sieht's aus mit der Ressource Wasser? Welche Herausforderungen haben wir? Das, glaube ich, sind Themen, die wir dieses Jahr auch nochmal in ganzer Größe werden diskutieren müssen. Gerade, Sie haben es gesagt, Trockenheit, und das sind auch ein wichtiger Teil meiner Tätigkeit. Klimawandel ist das, was Städte sehr umtreibt. Wir leben ja in den Städten und Lebensqualität in den Städten ist sehr wichtig. Und wir setzen uns dafür ein, dass wir eben gut in Städten leben können. Und das heißt eben auch unter guten klimatischen Bedingungen. Und deswegen ist Klimawandel ein zentrales Themenfeld. Und ich finde auch ein wichtiges Themenfeld, auch zu reflektieren, dass wir in einer Klimakrise sind und dass wir uns dem gegenüberstellen müssen und auch Lösungen finden müssen dazu.
Frau Dr. Wilken, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht noch mal ein, zwei Fragen, die mich nämlich umtreiben. Ich bin lange nicht mehr hier am Hausvogtherplatz gewesen, aber ich habe ja früher auch mal beim VKU gearbeitet. Ich fand es immer beeindruckend, wie breit Sie beim Deutschen Städtetag aufgestellt sind. Ich habe da gerade eben schon Ihre Dezernatsfelder verlesen. Kann ich mir gar nicht merken, richtig am Stück. Was ist denn das Aufwendigste davon? Womit verbringen Sie im Moment die meiste Zeit? Können Sie das so sagen?
Ist schwer zu sagen, weil ich finde ja, dass ich das schönste und beste Dezernat hier habe, leiten darf beim Städtetag. Die Klimathemen, habe ich gerade schon gesagt, sind wirklich wichtig. Und die sind ja breit, ne? Also Energiepolitik ist etwas, worauf wir schauen, als die Säule, die uns zum einen Wirtschaftskraft sichert und zum anderen den Weg in die Klimaneutralität ermöglicht, also die Energiewende und die Wärmewende sind für Städte die nächsten Jahre das die zentrale Baustelle in der Energiepolitik. Und das begleiten zu dürfen und gestalten zu dürfen, das ist schon ein wichtiges Aufgabenfeld. Und gleichzeitig Klimaanpassung in den Städten, Klimafolgenanpassung mit blaugrüner Infrastruktur und letztlich auch, und das schwappt dann so ein bisschen rein, wie gehen wir dann mit extremen Situationen um? Also am Ende die sogenannte Blaulichtfamilie mit
Katastrophenschutz,
genau. Also das ist das und wie das zusammenhängt, das ist ja auch etwas, das ist am Ende etwas Rundes, ne? Also Prävention kann man vielleicht und Resilienz kann man oben drüber schreiben, gute Strukturen zu schaffen, die uns ermöglichen, dezentral zu versorgen und gleichzeitig resilient zu werden gegenüber größeren Ereignissen, die uns ja sicherlich bevorstehen werden.
Aber Sie haben Wirtschaft und Umwelt ja im Grunde beieinander. Also ich wollte es gerade auch nochmal betonen. Das ist ja schon früh eine sehr fortschrittliche Denke, die im letzten Ministerium gewesen ist und jetzt wieder so ein Stück weit auseinandergerissen worden ist. Ne? Ja. Die Antipoden Umwelt, Klima und die böse Wirtschaft auf der anderen Seite ist jetzt wieder in zwei Ministerien. Sie machen aber beides.
Ja, ich finde die Kombination auch wirklich klug. Und hinter Wirtschaft steckt ja die Kommunalwirtschaft erstmal mit der Säule der Daseinsvorsorge. Also die Wasserversorgung natürlich, Abfall, Energieversorgung und auch Handel, Innenstädte. Das ist das, was wir als Wirtschaftssäule sehen im Städtetag. Also Industriepolitik ist natürlich städtische Angelegenheit, weil Industrie auch vor Ort ist. Aber das ist dann nochmal ein extra Aufgabenfeld. Also Wirtschaft heißt dann mit dem Fokus auf die Kommunalwirtschaft geschaut und eben die Wirtschaftsbelebung, Handel und Innenstädte. Das sind so die Themenfelder, die da besonders im Fokus sind.
Sie machen ja, ist das noch so, dass Bund und NRW sozusagen in Personaleinheit ist?
Ja, das ist so.
Und wo sind Sie mehr? Sind Sie viel in Berlin?
Ich bin auch viel in NRW, ja. Hm. Also ich würde schon sagen, dass ich 2 Tage die Woche in NRW bin.
Ah ja.
Und dann natürlich auch in Deutschland. Also Verbändetätigkeit ist ja so ein bisschen Reisekader. Das geht allen so und das ist
nicht
gut
bei allen,
so.
Ne? Aber bei den Spitzen
ich
ist
würde
das
sagen,
jetzt
schon ja,
so.
Bei den Spitzenverbänden ist das so. Und das ist ja auch das ist Teil des Jobs und deswegen lieben wir den Job ja auch, ne? Und deswegen in die Städte zu gehen.
Ich meine bei den Führungskräften immer so. Es war in großen Verbänden ist es ja schon so, dass es so auch die Fachabteilungen durchaus gibt, wo jetzt viele Leute sitzen, die sehr spezifisch arbeiten, so ein bisschen wie in den Kanzleien früher und jetzt vielleicht auch einen Ausschuss haben und so und rausgehen. Aber nicht so extrem wie jetzt bei Führungskräften wie bei Ihnen. Das stelle ich mir schon noch so vor, dass Sie sehr viel unterwegs sind.
Ja, wobei das ist auch ein bisschen so eine Frage, wie man einen Job lebt. Also wir können viele Veranstaltungen auch dort auch zu Gast sein und mitreden. Das finde ich auch wichtig, sichtbar zu sein. Das ist für einen Spitzenverband eigentlich die Königsdisziplin. Ja. Und da ist natürlich auch auf der Referentenebene da auch Tatkraft angesagt, dass die Kolleginnen und Kollegen eben auch rausgehen und sagen, ich bin auch mal in Stuttgart präsent auf einer Veranstaltung oder in Kiel oder wo auch immer. Also und die Landschaft ist ja bunt und wir haben ja mit unseren Dezernaten, die sehr breite Themen abdecken für wenige Personen, wenn man es mal so sagt. Es wird's nicht langweilig, jedenfalls.
Total. Also das fand ich immer. Also dadurch, dass ich würde mal sagen, der Städtetag ist ja auch so eine Institution, die sehr viel Einfluss auf ein sehr breites Themenfeld ausübt mit relativ wenig Personen. Das muss man auch managen können, alles. Und muss auf der anderen Seite aber auch damit umgehen können, dass man eben schon ein überverhältnismäßig großes Gewicht hat. Also ich habe mal irgendwann gelernt, wenn man mit Verband ist, wenn man irgendwo hinkommt, dann muss man, wenn man gegangen ist, muss jeder gemerkt haben, dass man da gewesen ist.
Und dass man wiederkommen kann, vor allen Dingen.
Dass man wiederkommen kann, ist ideal fürs nächste Mal. Die gibt es jetzt manchen, da bin ich nicht so sicher, ob das immer so befolgt wird. Aber das ist schon so, glaube ich, man soll sich zeigen und man soll sich äußern.
Ja,
und das ist gerade beim Städtetag, glaube ich, auch nochmal potenzierter, ne?
Ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner Spagat, den wir in uns tragen. Wir dürfen für die Städte sprechen. Die sind natürlich, wir bewegen uns im politischen Raum. Wir sind Teil, wir sind jetzt nicht juristisch eine staatliche Ebene, aber wir sind eine Ebene im Staat, vielleicht mal so beschrieben. Mhm. Und wir müssen mit allen gut klarkommen und Türen zuschlagen und rauszurennen, das ist nicht die Art. Ich finde auch, dass wir als Verband immer eine sehr gute Sprache haben, die eine Mischung ist aus Klarheit und Konzilianz. Das ist ja etwas, was ja auch für das Gegenüber wichtig ist. Also keiner will miteinander reden, wenn man da polternd, nur polternd unterwegs ist. Und diesen Spagat zu schaffen zwischen der Klarheit und ein bisschen poltern vielleicht und gleichzeitig im Diskurs zu sein, das finde ich, ist schon auch eine Herausforderung. Und vielleicht zu der Frage, wie sind wir aufgestellt? Wir haben natürlich unglaublich viel Expertise auch aus unseren Mitgliedstädten. Und wenn wir selbst diese Expertise hier nicht dann an Bord haben, dann ist es durch das gute Band, was wir zu vielen Mitgliedstädten auch haben und pflegen, durch Ausschüsse, durch Miteinander, durch Netzwerk einfach, ist es immer auch leicht, schnell mal 3, 4, 5 Einschätzungen zu bekommen, ad hoc zu einem Thema. Und das zeichnet uns auch aus, das macht uns auch stark und das ist total wertvoll.
Ist es da einfach eigentlich eine einheitliche oder eine konsensfähige Meinung zu finden? Ich meine, es sind ja Mitglieder, die jetzt vielleicht ein bisschen im Unterschied zum Städte- und Gemeindebund oder auch zu einem großen Wirtschaftsverband sind ja die Mitglieder eigentlich alle mit relativ großem Eigenanteil und auch teilweise mit relativ großem Ego und also große Städte unterwegs, die eigene Meinung haben und sehr viel Gewicht, eigenes Gewicht haben. Ist es einfach, die unter einen Hut zu bringen oder ist das gar nicht die Aufgabe?
Das ist schon die Aufgabe. Wir wollen ja mit einer starken Stimme sprechen und eine starke Stimme ist natürlich stärker, wenn sich möglichst viele dahinter versammeln und wenn auch klar ist, und das ist ja die unglaubliche Chance, die da drin ist, wenn allen im politischen Geschäft klar ist, dass wenn wir etwas verlautbaren und in den politischen Raum geben, dass das eben auch abgedeckt ist von allen Farben, die wir vereinen. Also Überparteilichkeit ist das Stichwort und wir sprechen mit einer Stimme eben auch für alle parteipolitischen Gruppierungen, die sich bei uns versammeln. Am Ende sind Hauptverwaltungsbeamte eben auch Mitglied, haben auch eine Parteifarbe. Und dass wir das hinbekommen, den Konsens, das schwächt manchmal vielleicht ein Stück weit die Klarheit. Aber gleichzeitig gibt es dem Stärke, weil klar ist, alle tragen das mit. Eben von Grün über Rot bis Schwarz.
Was würden Sie denn sagen, was alle im Moment mittragen? Also wir haben ja jetzt eine neue Bundesregierung und wir haben ja eine Situation und Sie haben ja sicherlich auch Wünsche oder Forderungen, würde ich sogar sagen. Wie stehen denn die Kommunen da, wenn man es mal versuchen will zu verallgemeinern und was muss passieren?
Wir sind in einer schwierigen Lage. Das ist immer eine Aussage, die natürlich für viele eben zutrifft. Ne? Also das können die Länder von sich sagen, das kann der Bund von sich sagen. Wir erleben so, dass die Finanzlage, und das ist das, was im Moment das drängendste Thema ist, die Finanzlage, da kann man gut davon sprechen, dass die dramatisch ist. Wir haben einen großen Investitionsstau, 186 Milliarden Euro Investitionsstau, gerade in der Infrastruktur. Und das ist dann eben, bedeutet eben der Sportplatz, bedeutet die Straße mit Schlaglöchern, bedeutet die berühmten Schultoiletten. Das ist ja immer so ein Aufhänger, den will ich gar nicht bemühen, weil der in meiner Zeit waren die Schultoiletten auch nicht besonders toll.
Ich wollte gerade sagen, ich also, habe so Bilder im Kopf. Also,
jeder hat da ja so viel verändert. Aber es ist schon so, dass wir wirklich auch die Infrastruktur verzehrt haben. Also wir haben nicht genügend investiert auf allen Ebenen und das fällt uns jetzt auf die Füße. Und diese notwendige Investition und gleichzeitig Transformation zu wuppen, das ist etwas, was uns vor große Herausforderungen stellt. Und deswegen geht es den Kommunen die sind in einer herausfordernden Lage. Und sie sind natürlich klar, dass ich das sage, aber ich denke, das erleben wir ja alle miteinander. Jeder lebt in einer Kommune. Viele leben in einer Stadt, in einer großen Stadt, und sie erleben es genau vor Ort, dass es eben nicht überall gut funktioniert.
Es ist ja schon lange so, oder zumindest immer seit ich mich befasse, dass die kommunalen Vertreter sagen, es muss mehr kommen vom Bund. Ja? Oder sagen, wir sind unterfinanziert. Das ist ja jetzt nicht, also nicht kein Geheimnis, dass das jetzt nicht neu ist, wo ich mich auch manchmal frage, wie kriegt man das rausgearbeitet, dass einem da noch einer so richtig zuhört. Also ich habe einen Vertriebler, also ein Freund von mir, ein guter, der sagt auch, das Klagen ist eben so die Hauptbotschaft des Kaufmanns, und man muss sich immer überlegen, dass man da irgendwie noch, dass das nicht so als Selbstverständlichkeit hingenommen wird, wenn man sowas sagt. Mhm. Das heißt, das ist vielleicht nicht ganz neu, aber sie sagen schon auch im Moment, dass das man ja auch so empfindet. Es ist eine neue Qualität in Anführungsstrichen. Also wir haben ein anderes Niveau gerade erreicht an Überschuldung oder an finanziellen Schwierigkeiten, als das früher so der Fall gewesen ist, ne?
Auf jeden Fall, und gleichzeitig Infrastrukturverfall, ne? Also Verfall ist ein starkes Wort, ist mir klar. Ich denke schon, dass sich das so ein bisschen potenziert, auch in der Wahrnehmung potenziert. Was alles so nicht klappt, ist eigentlich eine Wahrnehmung, die mehr Menschen haben. Also dass viel nicht funktioniert. Und das ist eben dann eben auch das, was vor Ort nicht funktioniert. Da sagt ja keiner, okay, die Telekom, mein Netz funktioniert hier nicht, oder die Deutsche Bahn ist immer so ein Sonderbeispiel. Aber wenn es eben...
Ein krasses, aber es ist ein Spezialfall, ist jetzt wirklich, ist ja kein kommunales.
Nee, ist kein kommunales, sagt, aber es ist ja etwas, was
auf
so...
Auf die Autobahnbrücken, die man so kennt, sind auch kein kommunales.
Ja, wobei Straßen schon, dann wird es schon konkreter, ne? Dresden ist ja ist eine kommunale Brücke. Also insofern ist es dann eben auch schon konkret da.
Ein gutes Beispiel. Wir sind und, auch in Dresden mit drin, aber ist ja, so. Ist so, ja.
Und vielleicht nochmal eine Zahl, die so ein bisschen ganz gut veranschaulicht, dass es auch ernst ist und dass das auch nicht so heiße Luft ist, ist, dass wir einfach ein Viertel der gesamten Aufgaben tragen als kommunale Ebene im Staat und nur mit einem Siebtel einen Anteil an den Gemeinschaftssteuern haben. Mhm. Und wenn man sagt, das geht
ja das,
natürlich.
Was Sie immer so sagen, auch, genau. Also das ist eine strukturelle
Unterfinanzierung. Seine strukturelle da, ne? Unterfinanzierung, das geht eine Weile gut. Und dann wird es mal ein bisschen repariert mit ein bisschen Förderung und hier und da. Und da ist natürlich jetzt auch das Sondervermögen wirklich, darf nicht kleingeredet werden. Das ist ein gigantisches Ding, was uns allen hilft. Und gleichzeitig pochen wir auch zu Recht, denke ich, darauf, dass da einfach ein Missverhältnis entstanden ist zwischen der Aufgabenlast, die wir haben, und den Finanzierungsmöglichkeiten, um diese Aufgaben zu stemmen.
Mhm. Wir nehmen jetzt am 27.05. auf, das will man nicht gerade sagen, seit vorgestern ist klar, die Absenkung der Stromsteuer wird über den KTF finanziert, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist nach meinem Verständnis nicht das, was geplant gewesen war mit Zusätzlichkeit. Das heißt, es liest sich für mich wieder ein bisschen so, als besteht eine gewisse Gefahr, dass da das Infrastrukturvermögen gerade nicht für Infrastruktur verwendet wird, oder?
Erstmal würde ich sagen, dass das richtig ist, die Stromsteuer. Das ist ja auch keine investive Maßnahme. Das ist ja erstmal eine Dämpfung des Gesamtsystems. Ich glaube, eine wichtige Maßnahme. Sie schafft ein schnelles, breites Signal und schafft ein bisschen den Druck raus für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die Wirtschaft natürlich. Die ist ja besonders zu Recht im Fokus. Also erstmal ist es richtig. Mhm. Dann kann man sich fragen, woher kommt dieses viele Geld, was wir dafür aufwenden? Und da würde ich auch ein Stück weit kritisch sehen, dass das im KTF jetzt alleinig landet, weil der KTF ist ja im Grunde genommen das Instrument, womit auch Investitionen gerade in Klimaschutz und in Transformation finanziert werden sollen, was auch die Logik war jetzt dieses Sondervermögens, also zu sagen 100 Milliarden investiv, um auch genau das zu haben, damit wir nämlich nicht an der Situation stehen. Es ist ja viel Geld, über das wir reden. Und in 10 Jahren gucken wir und sagen, was ist eigentlich draus geworden? Mhm. Und dann haben wir nicht nachhaltig genug in Infrastruktur finanziert. Das ist eine Sorge.
Fragen, weil das habe ich, das ist ja relativ kompliziert. Ich weiß gar nicht, ob das auch jeder so für sich so verstanden hat, die Logik dahinter. Also es soll ja, es gibt ein Haushalt, der aufgestellt worden ist. Da tut man im Grunde auch so, als wäre der fest mit Positionen, die da sind. Und diese 100 Milliarden, die sollen eben bewusst neue, andere Dinge finanzieren, on top dazu. Damit nicht Dinge aus dem Haushalt dort reingeschoben werden und sozusagen wieder anderes, was dann ja theoretisch an Lücke da wäre, dann wäre ja Geld im Haushalt frei. Da würde ich wieder irgendwas reintun, was eben nicht investiv ist. Also die Sorge ist im Grunde, dass man diese 100 Milliarden für Dinge ausgibt, die nicht Ziel des KTF oder des Sondervermögens sind. Ja?
Im Grunde genommen ist das ein Stück weit die Sorge, wobei die Finanztechnik, die dahinter steckt, auch mit dem, was Sie schon gesagt haben, die Zusätzlichkeit. Ja. Ne? Also die Zusätzlichkeit ist ja so ein haushaltstechnisches Instrument, die nur, wenn man in die Begründung guckt, oder ich weiß nicht, ob es also es steht in der Gesetzesbegründung, jedenfalls vielleicht sogar im Gesetz drin, was das heißt. Also wenn 50 Milliarden an wenn eine Schwelle über 50 Milliarden erreicht ist an Investitionen, dann kann erst auf das Sondervermögen gegriffen werden, damit man nämlich genau das vermeidet, dass man den Bundeshaushalt erstmal jetzt aus diesem Bundeshaushalt nicht genug investiert und das alles in das Sondervermögen schiebt. Mhm. Und beim Klima- und Transformationsfonds ist es ja nochmal besonders, als dass der schon eine Überschrift hat, die dann eben schon Klima und Transformation ist. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob die Stromsteuerabsenkung Investitionen anreizt. Das ist ja auch ein Thema, ne? Da wären wir dann politisch und kleinteilig. Insofern glaube
die Argumentation wird kommen.
Die Argumentation,
im klassischen betriebswirtschaftlichen Sinn ist
genau.
Es ganz sicherlich keine Investition.
Und genau, aber der Logik kann man natürlich ein Stück weit auch was abgewinnen, weil wir ja auch immer sagen, mit Förderung, die wir vor der kommunalen Ebene ja auch wünschen und brauchen, investieren wir, also Städtebauförderung zum Beispiel. Da sagen wir, 1 Euro Städtebauförderung reizt 2 Euro Investitionen an. Ne? Dann ja. Hat man, da
Argument
bemühen wir das.
Könnte man auch sagen, die Mütterrente ist eine Investition, weil da werden ja vielleicht vielleicht neue Kinder geboren, die arbeiten dann später und investieren ohne Ende, wenn sie dann Geld haben. Also man kann das immer irgendwie weiterspinnen. Aber im Grunde ist das ja klassischer Aufwand, den man da vermeidet. Natürlich ist das nicht politisch gedacht, ist schon klar, aber das ist schon sehr interpretationsfähig. Ne?
Auf jeden Fall, und ich glaube, dass man das auch nicht bis uns in Unendliche ausdehnen kann. Und da muss man auch wirklich miteinander ringen, wie weit dann sowas geht. Mhm. Ne? Und ich würde sagen, es stimmt jetzt jedenfalls aus der Klimaperspektive nicht froh, dass sowas passiert, wie die Stromsteuersenkung da reinzuschieben. Gleichzeitig ist die Stromsteuersenkung ein wichtiges, also wirklich ein wichtiges Signal und eine wichtige Maßnahme, die wir brauchen. Das ist ja, also wir ringen ja die ganze Zeit darum, ne? Und was braucht es jetzt wirklich und worauf fokussieren wir uns? Und vielleicht ist das auch so ein Stück weit etwas, wo man auch dann mal sagen muss, okay, das ist jetzt der Kompromiss und der ist auch im politischen Geschäft ja auch wertvoll und wichtig, ne? Zu sagen, wir machen das, das hat einen Effekt und dann wird der finanziert, aber bitte nicht noch alles andere weiterhin da reinschieben, was mehr den investiven Charakter hat.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass, weiß nicht mehr, welche Studie es war, von einem Think Tank, dass man sagt, der klassische Haushalt, wie er jetzt aufgestellt gewesen ist, ist über 30 Milliarden unterfinanziert. Wenn das stimmen würde, wäre dann die Gefahr nicht groß, dass da noch einiges mehr rausgezogen wird und über andere KTFs und anderes finanziert?
Wir haben ja das so schön gelernt mit dem Werden und dem Wollen im Koalitionsvertrag. Und es gibt ja viele, die dann schon mal so eine lustige Rechnung gemacht haben, was das eigentlich alles kostet. Und dann ist ja auch der Obersatz, es steht unter dem Finanzierungsvorbehalt.
Was aber gar nicht so unüblich ist, glaube ich.
Nee, das ist ja bei jeder Förderung sogar üblich, dass in jedem Förderbescheid drin steht, Förderung steht unter dem Finanzierungsvorbehalt. Das ist auch, denke ich, ein Stück weit so in Ordnung. Trotzdem haben wir natürlich das Thema von Planungssicherheit und alle haben natürlich auch, wenn es darum geht, dass Maßnahmenaspekte und Instrumente angekündigt werden, dann braucht es ein Stück weit auch Verlässlichkeit. Das ist auch, gehört zu einer verlässlichen und redlichen Politik ja dazu. Also die Frage, ist das alles unterfinanziert? Ich glaube, die werden wir beide vielleicht nicht lösen können. Es gibt ja so ein Bauchgefühl, was man hat. Reicht es oder reicht es nicht? Und kommt die Wirtschaft.
Ihr Bauchgefühl trifft wahrscheinlich mehr als meins. So.
Ja. Reicht dies aus? Und vielleicht geht es auch einfach auch ein bisschen um Planungssicherheit. Und das ist das, was wirklich diese 500 Milliarden erstmal bringen. Und deswegen ist es auch weiterhin, um zurückzukommen, es ist richtig und gut, 10 Jahre Planungssicherheit zu haben. Und dann haben wir einen verlässlichen Rahmen. Und das ist für die Wirtschaft, jetzt mal wieder von der Industrie und Wirtschaft geschaut, extrem wichtig, denke ich. Und für die Kommunen und ihre Unternehmen und energiewirtschaftliche Unternehmen und alle Daseinsvorsorge Unternehmen, das ist extrem wichtig.
Ist denn, also wie von der Logik her, die 500 Milliarden, also das ist ja der Gesamtrahmen auf 10 oder ich glaube 12 Jahre jetzt verteilt im Grunde?
12, ne, glaube ich.
Es ist am Ende jetzt nochmal ein Stück weit gestreckt worden, also sagen wir mal auf 12 Jahre, dann NRW rechnen wir ja schon 21% nach Königsteiner Schlüssel. Und dann ist eben die Frage, in welche Felder geht das alles jeweils? Und dann wissen Sie schon, haben Sie ein Gefühl dafür, wie viel Gelder am Ende im weiten Feld der Daseinsvorsorge landen werden? Also mal abzüglich dessen, was jetzt vielleicht dann doch hin und her geschoben wird, weil man rausbekommt, dass manche Maßnahmen eben doch mittelfristig Investitionen sind. Haben Sie ein Gefühl dafür, ob von diesen 300 Milliarden oder tatsächlich nur diese 100 Milliarden die explizit für die Kommunen, glaube ich, gedacht waren?
Länder und Kommunen.
Mit wie viel am Ende so die Länder und auch unser beider Interesse, also Ihre Klientel und unsere Mütter dann so planen werden?
Es kommt ein bisschen drauf an, wie man den Begriff der Daseinsvorsorge sieht, ne, weil
selbst,
da natürlich die Krankenhäuser,
natürlich weit, ne?
Also die Krankenhäuser kommen,
Straßen ist ja auch,
ist ja auch Daseinsvorsorge, ist auch drin, ne? Genau. Und deswegen würde ich schon sagen, da kommt dann schon eine ganze Menge an. Es ist ja auch im Sondervermögen eine Art festgelegt, schon Bereiche, auf die besonders geschaut wird. Da guckt man eben auch auf Verkehrsinfrastruktur und Gesundheitsinfrastruktur, also da kommt schon ein bisschen was an. Bei der Energiewirtschaft, die steht auch im Fokus, aber nicht prioritär. Da muss man gucken. Also
diese Energieinfrastruktur.
Ist Stromnetze zum Beispiel.
Steht das in dem 300 Milliarden Teil oder in dem kommunalen Teil?
Das steht in dem 300 Milliarden Teil. Auch
eben
mit
also
drin.
Und bei dem
100 Milliarden, da kann man sich ja auch streiten, ob das in den KTF, ne, ist ja auch zum Beispiel Wärmenetze.
Hätte ich eher im KTF dann gesehen.
Ja, aber da sind wir wieder an dem Thema, wo wir gerade schon waren. Also wir haben ja, wenn wir auf die Energieinfrastruktur schauen, und jetzt mal nur die Wärmewende angucken, was die Wärmenetze angeht, also klassisch Fernwärme, dann brauchen wir dort schon einen Investitionsbedarf von 3,5 Milliarden im Jahr, um die Wärmewende zu schaffen, also Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Und dann wird man schon sehen, oh, das wird aber ganz schön eng dann, ne, mit den 100 Milliarden durch 12, ne? Und dann
so
wird
wahnsinnig
das, galaktisch
so ist es gar nicht.
Genau, und deswegen ist so ein bisschen die Frage, und das ist ja nur eine kleine Säule der Energiewende, wenn man es mal so betrachten will, weil gleichzeitig reden wir über eine große Elektrifizierung und über dann entsprechenden Stromnetzausbau. Wir reden über das, was wir mit unseren Gasnetzen veranstalten müssen. Also hier und da wird es sicherlich darum gehen, aus dem Gas dann ein Stück weit auszusteigen. Nicht alles wird in Wasserstoff umwidmbar sein.
Das
also darüber werden wir dann reden müssen und das wird alles auch kosten. Und deswegen gibt es da sicherlich den einen oder anderen Verschiebebahnhof. Am Ende ist es vielleicht entscheidend, dass die zentralen Bereiche eben diese Planungs- und Investitionssicherheit haben, aus meiner Perspektive. Und was für uns auch entscheidend ist, ist, dass von den Mitteln eben auch mindestens 2/3 bei den Kommunen ankommt. Also wenn wir darüber reden.
Hätte ich jetzt ja auch erwartet.
Wenn wir darüber reden.
2/3 von den 100
Milliarden. Ja.
Weil es muss ja auf die, ist das richtig immer noch, dass das Land ja die Gelder kriegt?
Ja.
Der Bund darf an die Kommune nichts direkt auszahlen?
Ja.
Ich hatte nämlich da schon, natürlich, das ist ja auch so ein Klassiker, habe ich auch mal in der Corona-Krise drüber geredet mit Ingbert Liebing, der da auch so ein bisschen gezeichnet damals von den endlos Diskussionen der Ministerkonferenz so ein bisschen kritisiert hat, dass die Strukturen alle zu langsam sind. Der hat nämlich zu mir das Folgende gesagt.
Deutschland ist nie ein Zentralstaat gewesen. Aber in einer Krise wie dieser, die wir jetzt haben, erleben wir nach meiner Auffassung schon auch Schwächen im Föderalismus. Ich habe es als extrem ärgerlich empfunden, dass wir doch im 4-Wochen-Rhythmus Ministerpräsidentenkonferenzen erleben mussten. Lange Diskussionen, schwierige Diskussionen, hinterher werden Ergebnisse verkündet, manchmal spät in der Nacht. Und am nächsten Tag haben manche Ministerpräsidenten dann doch ihr eigenes Ding gemacht und sich überhaupt nicht um die Beschlüsse geschert. Und das festigt nicht das Zutrauen der Menschen.
Glauben Sie, dass das Geld komplett ankommt? Brauche ich ja gar nicht zu fragen, weil Sie haben ja jetzt gerade schon gefordert, im Grunde 2/3 müssen am Ende tatsächlich bei den Kommunen ankommen. Es ist schon so ein bisschen so eine Hassliebe, ne, zwischen Ländern und Kommune, was solche Dinge betrifft.
Ja, es gibt, ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Es gibt Länder, da läuft es gut. Und es gibt Themen, da läuft es gut. Also es ist so eine Frage. Zum Beispiel vielleicht, wir sind ja auch gleichzeitig der Städtetag Nordrhein-Westfalen. Deswegen können wir da ja auch immer so, da haben wir ja auch dann, das ist ja auch gerade das Gute an dieser Doppelstruktur, dass wir auch dann immer konkret erfahren, wie geht das dann weiter. Ja, also operativer ist es
Vorteil,
dann.
Ne?
Genau, es ist schon ein großer Vorteil, eben dann am Ende zu gucken, dass es geht oder nicht geht, um es am Anfang richtig einzustielen. Also will sagen, dieser Verteilmechanismus immer über die Länder. Und wenn wir vielleicht, wenn ich das nochmal darf, das Wärmewendebeispiel bemühen, kommunale Wärmeplanung, da ist auch vom Bund Geld an die Länder gegeben worden. Und da hat NRW 95% weitergeleitet. Und da muss man sagen, das war jetzt mal richtig fair und anständig, ne? Und das heißt also, es gibt punktuelle Geschichten, die laufen gut, und dann gibt's mal wieder Sachen, die laufen absolut nicht gut. Und das ist auch eine Frage von Regionen und auch ein bisschen einer Kultur von Ländern und ihren Kommunen, wie sie miteinander umgehen. Und deswegen Hassliebe trifft's vielleicht ganz gut.
Also vielleicht auch ein bisschen
wir brauchen
zu stark
uns ja.
runtergebrochen, aber,
nein,
also
aber
man
wir
braucht
wissen
sich
ja
gegenseitig,
genau.
Und das Konstrukt hat ja auch seinen Hintergrund und hat auch viele Vorteile dazu. Ich hatte nur die Tage 2-3 Veranstaltungen in NRW, wo ich den Eindruck hatte, die Landesregierung hat schon auch Ideen selber, wie sie die Gelder verwenden würde.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das wird
interessant,
glaube ich. Da sind wir nah dran. Aber wo wir gerade bei Ideen für die Gelder sind. Gestern oder vorgestern Umweltministerkonferenz. Mhm. Die Umweltminister sind sich, wenn ich das gelesen habe, ziemlich einig. Es muss auch ein erkleckerlicher Teil in der Wasserversorgung landen oder in der Wasserinfrastruktur.
Auf
Was
jeden
halten
Fall.
Sie von dem Gedanken?
auf jeden Fall, ist sehr wichtig. Es ist ein bisschen hinten runtergefallen. Also alle haben das Wort ja blau gesucht im Koalitionsvertrag und schon in den AG-Papieren, ne? Blaue Infrastruktur.
Die nationale Wasserstrategie ist drin, aber sonst nicht so wahnsinnig.
Ja,
schön.
Ja, und auch bei dem Thema in der Verbindung mit Klimaanpassung, weil wir da ja auch ein wichtiges Themenfeld haben. Auf jeden Fall muss dort Geld ankommen. Und das ist etwas, worüber man reden muss. Es gibt ja auch die Zahl, die im Raum ist vom VKU, ne, 800 Milliarden bis 2045, glaube ich, ist so die Hausnummer, die da genannt wird an zusätzlichen Investitionen. Es ist ja ein Thema, was nicht ganz leicht ist, ne, weil wir Wasserinfrastruktur ja auch über Gebühren finanzieren und da natürlich auch zu Recht der Anspruch sein kann, ne, ihr nehmt Gebühren, also müsst ihr auch dafür sorgen, dass das alles auch passt. Jetzt würde ich mal sagen, dass wir, gerade wenn wir jetzt nochmal auf die Klimaanpassung schauen, dass wir da schon auch zu Recht sagen können, dass wir die Extremsituationen, die wir merken, zu wenig, zu viel Wasser, dass es da besondere Investitionen noch zusätzlich bedarf, die wir auch nicht vom Gebührensystem einfach decken können. Also insofern wird es dort Infrastrukturanpassungen geben müssen. Und wenn man sich auf den Standpunkt stellt, den wir hier gut auch vertreten, wir haben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die ist, unsere Infrastruktur Wasser resilient zu machen, dann kann das nicht alleine auf der kommunalen Seite liegen. Dann braucht es auch da Unterstützung von den anderen Ebenen.
Das sehe ich übrigens sehr ähnlich. Also ist ja ein bisschen schwierige Diskussion, weil in der Tat, das ja eigentlich unser Job ist, oder unser Job ist, die Wasserversorgung sauber aufzustellen. Und wir haben ja, wenn man auf die Zahlen guckt, auf die VGW und die ganzen Parameter, haben wir immer noch nachweislich eine der besten, wenn nicht die beste Wasserversorgung in Europa, was so die Verlustraten betrifft, Ausfallzeiten, alles das, woran man sowas misst. Wir haben jetzt nicht die niedrigsten Wasserpreise in Europa, aber das ist ja der Hintergrund im Grunde, dass wir sehr nachhaltig arbeiten. Das heißt, wir tun uns ein bisschen schwer, jetzt zu sagen, man braucht Förderung dafür, dass man, weil man irgendwie, weil die Netze verfallen würden oder so, weil das wäre schlecht, finde ich.
Klar.
Gleichwohl ist es ja schon so, dass viele Dinge, wie Sie sagen, zu Klimaanpassungen einfach nicht auf dem Zettel gewesen sind bis vor 10, 15 Jahren, als man das ganze System ausgelegt hat.
Und auch Qualitätsfragen sind ja auch dabei, ne? Also Wasserqualität.
Mit der Menge zusammen. Genau. Weniger Menge bedeutet automatisch schlechtere Qualität, weil wenn dieselbe Anzahl an Schadstoffen drin ist, ganz vereinfacht gesagt, verschlechtert sich die Qualität. Und von der Menge her auch. Es gibt Regionen, von denen man nicht gedacht hat, dass sie richtig trocken fallen. Nenne ich es jetzt mal zugespitzt. Und die muss man ja versorgen. Muss ja unser Anspruch sein, in Deutschland alle mit Wasser 24/7 zu versorgen, auch in Regionen, die jetzt gerade Pech haben. Und das ist dann gar nicht so einfach.
Genau, und das ist, denke ich, unser aller Auftrag. Und natürlich ist das, was wir auf der kommunalen Ebene nicht nur A können, sondern B auch wollen und uns auch diese Aufgabe annehmen und
auch
gleichzeitig
müssen, glaube ich,
auch müssen,
also
natürlich.
Das ist ja an dem Punkt, was Sie vorhin berechtigterweise gesagt haben. Es gibt, glaube ich, auch eine Erwartungshaltung
genau, der
Bürger.
Und auch zu Recht, weil Daseinsvorsorge ist kommunal. Also das ist, denke ich, das, was wir ja auch leben und was unser Band zu den Bürgerinnen und Bürgern ausmacht, die zentrale Strukturen, die vor Ort so gestaltet werden, dass sie den örtlichen Gegebenheiten angepasst sind und dass sie einfach passen. Und diese Frage, wie gehen wir dann mit den weiteren Herausforderungen um? Und ich teile das, was Sie sagen. Das ist ein schmaler Grat, da gemeinwohlorientiert zu wirtschaften. Vielleicht mal so zu sagen,
ja.
Weil wir gehen ja auch mit Geld von den Bürgerinnen und Bürgern um. Und gleichzeitig, zu Recht, denke ich, kann man sagen, für die Herausforderungen, die wachsen, Und wir reden ja nicht nur darüber, über Trockenfallen. Wir reden über die Frage von kritische Infrastruktur besser zu schützen vor einer unsicherer gewordenen Welt. Also die ganze Frage von Cyberangriffen, die ganze Frage von physischen Angriffen auf Infrastruktur. Das ist, damit ist auch die Wasserversorgung konfrontiert. Die ganze Frage von Qualität, darüber haben wir schon gesprochen. Vielleicht kommen wir dazu nochmal. Mein Lieblingsthema ist ja im Moment Karl.
Gerne.
Kommunale.
Aber übrigens, bevor, dass wir es nicht vergessen, kurzer Zwischenwerbeblock zu dem Thema Cyber. Sicherheit von Wasserversorgung, habe ich ein ganz tolles Gespräch geführt mit dem Ronald Derler, Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft in NRW.
Ja.
Ich vermute, dass der vor unserer Folge hier ausgestrahlt wird. Also jeder, der das hier hört, der möge zurückgehen.
Ja, das ist doch super.
Der Experte dazu, der absolute. Und der hatte mir ein paar spannende Dinge dazu erzählt, was da im Moment alles so beachtet wird. Also
ich glaube, das ist ein richtig großes Thema für sich, ne? Also.
Leider, ja.
Ja, genau. Und da kann man natürlich sagen, dass da müssen wir uns wappnen, weil sie einfach die Gegebenheiten da sind. Ich finde schon, dass wir sagen können, da brauchen wir auch ein Stück weit Unterstützung. Und das sind so kleine Themen im Thema, warum es richtig ist, auch Wasserinfrastruktur und Wasserversorgung auch noch mit der einen und mit dem einen oder anderen Euro zu versehen. Mhm. Auch Bundesmittel.
Wir machen die übrigens jetzt wieder bei dem größten Wasserwerk, machen wir jetzt parallel wieder alles händisch. Habe ich jetzt die Tage erfahren von einem Kollegen. Das ist ganz spannend. Also es gab so eine Phase, wo das alles digitalisiert wurde. Und jetzt hat man gemerkt, der beste Schutz dagegen ist eigentlich, das System auch wieder so aufzustellen, dass es komplett ohne digitale Steuerung laufen würde.
Aber dann redundant, ja? Also
redundant, sozusagen. Also so, ja. So getestet, dass man im Grunde die Schieber auch wieder per Hand rüberkriegt. Mhm. Sage ich mal platt, und das System auch wieder mit Muskelkraft gefahren kriegt, was die Kollegen gar nicht mehr konnten, die Neuen, wo man dann erstmal wieder anfangen musste, das parallel aufzubauen. Aber das fände ich ganz witzig, das ist natürlich tatsächlich so der beste Schutz.
Sagen Sie doch mal, wo das ist, dass wir da alle hinkommen, wenn es dann wirklich ernst ist.
Nein, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen
darf. Es ist...
kein herausfordern, aber ja, es ist so.
Es ist so, und irgendwie... Ist es komisch zu sagen, wir brauchen auch analoge Strukturen und die brauchen müssen wir aufrechterhalten, und genau das ist ja auch der Kern, worüber wir reden. Wir denke ich, dass wir schon auch in einigen Bereichen wirklich analoge Strukturen und Backup-Systeme brauchen, und die müssen wir ja vorhalten.
Ja,
und diese ganze Kiste auch zu finanzieren, da bleibe ich dabei, gesamtgesellschaftliches Thema.
Nein, das ist in der Tat, das ist der Punkt. Also das wird dann auch am Ende Geld kosten, weil ich muss es parallel machen. Gibt eben Dinge, die dann nochmal wieder per Hand gemacht werden müssen oder ausgedruckt und so. Also
ja.
Das ist echt absurd, aber das machen wir ja zum Teil auch, weil das würde dann helfen, wenn alles ausfällt an IT, dass man die Sachen, die Daten zumindest noch in der Hand hat. Ich wollte Sie aber gar nicht abbringen vom Thema Karl. Also Abwasserrahmenrichtlinie, ist das für die Feinschmecker? Ein sehr spannendes Thema und auch kein sehr besonders erfreuliches, ne?
Ja, es ist. Ich finde, es ist ein.
Noch ist es erfreulich.
Ja, es droht aber unerfreulich zu werden. Und wie sage ich das? Also ich finde das richtig, dass man also vielleicht erstmal, um es nochmal mal darzustellen, was uns daran wichtig ist.
Mhm.
Wir haben ja auch schon über Lastenverteilung gerade so ein bisschen in den Zwischenzeilen gesprochen. Und Daseinsvorsorge ist natürlich eine Säule, die auch Lasten trägt. Kommunale Ebene muss dafür Sorge tragen, dass es funktioniert. Gleichzeitig ist es richtig, dass diejenigen, die einen großen Verursachungsbeitrag leisten, dass Wasserqualität oder das Wasser verschmutzt wird, dass die auch ihren Beitrag leisten. Und das ist ein Grundsystem, was ich denke, was wir in vielen Bereichen auch mehr etablieren müssten. Das fängt bei der Frage das ist bei der Luft so, das ist beim Thema Wasser so, das ist bei der Frage von Textil, Fashion, Fast Fashion ist zum Beispiel auch so ein Feld, wo man einfach sagen kann, es wird auf der einen Seite Geld verdient, Landwirtschaft, Industrie, chemische Produktion, alle diese ganzen Zweige.
Und Ressourcen ausgebeutet.
So sieht's aus. Also ich glaube schon, dass es sich eine Waage halten muss. Und wenn wir darüber reden, dass wir eine vierte Reinigungsstufe einführen, die Sinn macht, wenn wir gerade die kleinsten Spurenpartikel filtern wollen, dann müssen wir auch darüber reden, dass diejenigen, die diese Spurenstoffe einleiten, auch sich an den Kosten beteiligen, um sie wieder rauszufiltern. Und da gucken wir eben auf die Pharmaindustrie und da gucken wir auch, möglicherweise kann man auch auf andere gucken, aber da wird jetzt im Moment auf die Pharmaindustrie geschaut. Und ich finde es nicht redlich, dass das in Abrede gestellt wird. Und ich habe die Zahl jetzt nicht, aber wenn wir gucken würden, was so die Gewinnumsätze der Pharmaindustrie sind, dann würden uns, glaube ich, die Ohren schlackern. Und gleichzeitig die absolute Nichtbereitschaft, sich an den Kosten zu beteiligen, das ist an der Grenze von Anständigkeit, will ich mal sagen.
Also das ist ja, es ist europäisch jetzt nach langem Ringen so entschieden worden, richtigerweise, dass es eine erste Stufe von Verursacherbeteiligung gibt. Also derjenige, der das Wasser verunreinigt, der beteiligt sich an den Reinigungskosten. Eigentlich ein klassischer Fall, den man im Ruhrgebiet auch kennt, ganz, ganz normal ist. Also wer mit dem Fußball die Scheibe zerschießt, der bezahlt die Scheibe auch. Das ist so beschlossen. Und bei der Umsetzung jetzt gehen die betroffenen Branchen rein und fangen an, mit allen möglichen Argumenten dagegen zu agieren, warum das zu viel Bürokratie ist und warum das die Wirtschaft in Europa gefährdet.
Genau. Und das ist natürlich ein Totschlagargument, ne? Zu drohen mit Standortschließung und Abwanderung. Und jetzt,
habe ich das so hochgespitzt.
Ich finde, ein richtiges Ärgernis ist jetzt eine Nachricht, dass die Diabetiker 9 Millionen Diabetiker in Deutschland jetzt auf das günstige Produkt, das günstige Medikament künftig verzichten müssen wegen der Kommunalabwasserrahmenrichtlinie. Das ist ja wohl ein Witz. Also
das ist zum Beispiel jetzt tatsächlich unredlich, finde ich, wie Sie das gerade benutzt haben, solche Karten zu ziehen.
Ja. Und das, ich glaube, dass man, also es ist eine lang verhandelte Richtlinie. Es gibt ein Gutachten, wo Zahlen erhoben wurden, wie viel Belastung wird es sein. Und wir reden da nicht von den großen Beträgen und wir reden von vielen Schultern, die das stemmen. Und was ist denn auch bitteschön die Alternative? Die Alternative wäre, dass wir das bezahlen oder wir reichen das an die Bürgerinnen und Bürger weiter, die dann erhöhte Abwassergebühren bezahlen. Und das kann ja nicht der Weg sein, weil den kommunikativen Prozess, sage ich jetzt mal so, den haben wir ja vor Ort. Und ich habe interessante Gespräche geführt, ganz viele, auch mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments, um einfach auch nochmal für unsere Position zu werben. Und da gab es ja die interessantesten Argumente. Also das eine Argument war, dass auch der Metzger jetzt sich beteiligen müsste, weil ja durch sein Produkt auch das Teil des Abwassers entstehen würde. Das ist natürlich irgendwie eine sehr konstruierte Geschichte und eine andere, also es geht so ein bisschen in die Richtung, wer ist eigentlich der Verursacher? Oder wir sollten den Leuten doch sagen, dass sie nicht so viele Tabletten nehmen müssten.
Ich finde das mit dem Verursacher echt schräg. Also weil ich bin zwar auch schon ein paar Jahre dabei, aber noch nicht so lange, dass ich da nicht manchmal so ein bisschen auch noch differenziert drauf gucken kann. Wir sind ja beide Juristen. Das ist ja das Verursacherprinzip ist ja, das gibt's ja schon lange im Umweltrecht. Und es ist doch bewusst eine Produzentenhaftung, die eingeführt worden ist. Also es ist eine Ableitung dessen, weil man irgendwann mal gesagt hat, nach gesundem Menschenverstand ist sehr klar, wer einen großen Beitrag daran hat, wissend, dass das nicht ganz leicht 1:1 kausal nachweisbar ist und dass es auch noch ein paar andere in der Kette gibt. Ja. Also Butterfly-Effekt.
Ja.
Dass wir überhaupt darüber diskutieren, dass nicht der Hersteller bezahlen muss, weil dazwischen auch noch andere irgendwo eine kleine oder große mittelbare Ursache gesetzt haben, ist doch absurd.
Ja, na und es geht auch darum, dass es ja jetzt gar nicht um das Endprodukt vom Metzger geht. Es geht darum, dass dafür reichen nämlich auch 3 Reinigungsstufen im Übrigen. Ja, es geht ja darum, dass wir sagen, wir brauchen die 4. Reinigungsstufe, um genau das rauszufiltern, was die Rückstände eben von Tabletten sind und von Kosmetika, weil es eben diese Kleinstpartikel sind. Und wenn wir dann uns angucken, was Partikel und Mikroplastik und diese ganzen Fragen im Wasser, im Boden, in der Nahrung eigentlich für Folgen haben, das ist ja auch die Frage, um die es am Ende geht. Es geht um gesundes Wasser, es geht um unser Trinkwasser. Und das ist ein hohes Gut. Und darum geht es. Und diejenigen, die es mit Kleinstpartikeln und Spurenstoffen verschmutzen und damit auch Geld verdienen, die müssen sich daran beteiligen. Alles andere ist wirklich eine Logik oder Argumentation, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Ich finde, wir waren ja auch schon deutlich weiter jetzt in den letzten Jahren. Es ist klar, dass man mehr Fokus jetzt setzen muss auf andere Punkte, dass man so die Auswüchse vielleicht auch ein bisschen glatt zieht. Vielleicht wurde in vielen Bereichen das ein bisschen übertrieben. Gerade so Berichtspflichten kann man, glaube ich, auch im Umweltrecht und Genehmigungen ein Stück weit konzidieren, dass es überzogen worden ist in der Art und Weise, wie jetzt Unternehmen da ans Berichten gezwungen worden sind. Aber solche fundamentalen Prinzipien, glaube ich, tun wir gut daran, aufrechtzuerhalten jetzt.
Ja, und das ist ja ein europäischer Rahmen. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Ist das überhaupt realistisch, dass sowas nochmal verändert wird durch dieses Omnibusverfahren?
Ich glaube, dass das eine ernste Gefahr ist, ja. Es ist,
es ist tatsächlich juristisch möglich, das relativ schnell abzuräumen.
Ja, es ist, weil es einen Drive gibt, der gerade im Moment, und diese Karte wird ja jetzt auch gespielt mit der Frage der Standortsicherung, und den Drive gibt es. Ich finde das auch richtig.
Sind die 50% Trump-Zölle denn abgefangen durch das Wegziehen der Herstellerverantwortung?
Könnte man mal nebeneinander legen. Wäre vielleicht. Ja, es ist, ich finde es ja auch im Kern richtig, dass wir eine Zeit haben, in der wir wirklich auch uns darauf konzentrieren müssen, dass wir die Wirtschaft wieder in Gang kriegen. Und ich finde es teil das auch, dass wir es übertrieben haben mit kleinteiligen Regelungen. Also CSRD war ja so ein bisschen zwischen den Zeilen, ne? Also 5000 Berichtspunkte. Das ist ein klassisches Beispiel. Ja, und da habe ich schon Schwierigkeiten.
Okay,
und da kann man sich
ganz schwierig umzusetzen.
Und da kommen wir natürlich schon immer an so Fragen, wohin wollen wir dann auch einfach auch Prozesse und das Aufstellen unserer Wirtschaft steuern. Und da finde ich schon, dass man einen Leitplanken auch setzen kann. Na, und dass man Anreize setzen muss und es muss sich das Maß halten. Das Maß zwischen Leitplanken, Regulatorik, Anreizen und auch vielleicht dem einen oder anderen Preissignal als einen wirklichen guten Mix. Da kann man sich drüber streiten, ob man die Regulatorik richtig, richtig weit nach unten fährt oder auch bestehen lässt. Es gibt ja sogar viele, die sagen, Nachhaltigkeitsberichte sind auch einfach, die sind in der Sache her ja nicht falsch. Ich richte mein Unternehmen nachhaltig aus. Und was mich ein bisschen stört, ist, dass wir bei dem Thema Nachhaltigkeit immer so die ökologische, das Grüne so im Vordergrund steht. Es geht um soziale Bedingungen, es geht um faire Löhne, es geht um Frauenrechte, es geht mir total auf den Keks. Ne? Das kann ich jetzt als Frau auch nochmal sagen. Mhm. Aber wir haben einfach dort auch, wir haben da ja faktisch auch noch ein bisschen Nachsteuerungsbedarf, was Gleichstellung angeht. Equal Pay Day ist ja nur so ein Stichwort. Und insofern finde ich es richtig, dass man mit Kriterien schaut, setze ich mir Ziele, habe ich Indikatoren, die mir helfen, auf diesem Weg Schritte zu erreichen. Und dass ich jetzt nicht die Büroklammer nachweisen muss, das ist ist ja klar. Aber so ein Stück weit zu sagen, ich übernehme auch unternehmerische Verantwortung für mein Agieren, das finde ich keinen schlechten Grundgedanken.
Ja, ja. Also ist absolut so. Ja, es gab mal eine Zeit, wo wir uns auch mehr mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsbericht auch befasst haben. Ich habe übrigens auch schon auch mit einem vom Vertreter des Nachhaltigkeitsrates, mit zweien eigentlich, ursprünglich sogar mal mit dreien aus dem Rat für nachhaltige Entwicklung gesprochen, weil Gunda Röstl, meine Kollegin, ist ja, ja da auch drin.
Ja. Ist doch sogar stellvertretende Vorsitzende.
Jetzt ist sie stellvertretende Vorsitzende. Genau, für sie ist das ein sehr wichtiges Thema. Und es waren auch zwei, drei andere, die da mit drin waren. Auch die Katharina Reiche, mit der habe ich schon gesprochen. Da haben wir das am Rande auch nur gestreift. Und die sagten alle unisono, das ist eigentlich vom Themenbereich her sehr breit. Also der Scope ist ja mit nicht nur Ökologie, sondern da geht es ja um ganz drei, vier zentrale Themen, in der die Wirtschaft gelenkt werden soll. Und genau. Das sind ja natürlich alles dicke Bretter, die man aber in die richtige Richtung bohrt da.
Ja.
Es geht ja in der Tat am Ende nur darum, ob man das schafft, die Wirtschaft im richtigen Maße mitzunehmen und da nicht
man
mehr zerstört,
nicht
als man schafft. Und das
genau.
ist das Problem.
Totregulieren ist eben auch nicht besonders
gut. Und andere müssen halt mitmachen. Ne? Aber das ist dann eher so eine Diskussion für ein Glas Wein abends. Fängt man an oder wartet man auf die anderen, dann passiert gar nichts. Ne?
Ich finde es eine wichtige Diskussion und gleichzeitig so ein bisschen eine schwierige. Ne? Weil wir sind ja bei dem Thema Bürokratieabbau. Also das ist etwas, was wichtig ist und gleichzeitig wir alle an uns arbeiten, weil wir alle sind auf einem Trichter von Einzelfallgerechtigkeit. In unserem Zusammenleben, mich stört der Lärm des Stadtfestes, also klage ich auf Einhaltung der Lärmgeschichten. Also und so geht's ja immer weiter, ne? Also jeder will seinen eigenen Zaun und das ist so ein bisschen die Frage, wo wir auch hingekommen sind. Ne? Wir haben versucht, einfach es jedem recht zu machen mit Regulierung und immer mehr Regulierung. Und das ist auch eine gewachsene Struktur und sie gibt auch, und das muss man natürlich auch sagen, den Behörden da auch ein bisschen Sicherheit. Den Menschen gibt es Sicherheit und also Rechtssicherheit und den Behörden an der Stelle auch. Und wir müssen aber diesen Pfad verlassen, von dass wir alle, jede kleine Lebenseventualität muss auf keinen Fall, muss jede geregelt werden. Wir müssen davon wegkommen, von dieser unbedingten Einzelfallgerechtigkeit, weil das unsere Prozesse lähmt. Das wird uns komplett in den Wahnsinn treiben, alle miteinander. Und das ist schwer, weil wir dann auch abschneiden müssen.
Ja.
Wir müssen auch Beteiligungsrechte werden wir ringen. Ab wann ist denn der Punkt erreicht, wo in einer Demokratie dann eben nicht mehr geprüft wird, ob noch irgendwelche Interessen bei einem Infrastrukturvorhaben? Das ist ja dann dieser Kern. Ne? Beteiligen ist immer wichtig und wertvoll, auch für die Akzeptanz. Und wir wissen auch, dass Projekte, wo man früh beteiligt hat, besser laufen. Also große Infrastrukturprojekte laufen dann besser. Und gleichzeitig gibt's immer den Querulant ist ein starkes Wort, aber man kann auf die Idee kommen.
Besser ist jetzt auch eine philosophische Frage. Also die Umsiedlung von Straßen in Peking, die hat 24 Stunden gedauert.
Ja, aber ist es demokratisch gewesen?
Nein.
Und würden wir da leben wollen?
Das ist eine Frage.
Ich würde da nicht leben wollen. Also
ich würde da auch nicht leben wollen, aber also das Projekt selber, würden die sagen, lief sehr gut.
Ja.
Weil die Brücke ist gebaut worden.
Je nachdem, wen man fragt. Ne?
Ja, ja. In Genua, die Brücke, die steht schon wieder, ja. Was zusammengefallen ist. Ich bin total bei Ihnen. Also
aber
Beteiligung ist wichtig, aber Rametal
ist ein gutes
ist jetzt
Beispiel.
Auch
bald fertig. Ist ein Beispiel, dass es auch funktionieren kann. Ja?
Es geht auch und manchmal brauchen die Dinge halt auch ihre Zeit.
Ja,
aber
ja.
Irgendwann muss, das war ja Ihr Punkt, auch dann Schluss sein.
Genau, irgendwann.
Mit den Rechtsmitteln und mit der Beteiligung.
Genau, auf jeden Fall. Und da werden wir uns alle bewegen müssen. Und das heißt alle miteinander, ne? Also auch, und ich glaube so, vielleicht ist das ja was uns ja auch verbindet, gerade im kommunalen Bereich ist eben der Gemeinwohlgedanke. Der Gemeinwohlgedanke ist etwas, von dem wir wieder stärker ins Bewusstsein rücken müssen. Also für das Gemeinwohl auch Dinge auszuhalten, für das Gemeinwohl auch auf seinen letzten Punkt zu verzichten, den man dann noch setzen will. Und das letzte Komma noch, und das habe ich jetzt noch 3 Meter erreicht, da geht jetzt die Brücke noch ein Schlenker oder wie auch immer. Das wird, das ist eine gefährliche Rutschbahn, auf der wir uns da bewegen, finde ich.
Gibt es in verschiedenen Bereichen, haben wir mit einer Wasserleitung übrigens auch das Thema, also wo am Ende jemand Externes vielleicht entscheiden muss, wann ist Schluss und was ist noch berechtigtes Interesse, was man auch einhalten muss, auch Beteiligungsrunden, die man machen muss und ab wo wird's absurd und ab wo ist es wichtiger, dass die Allgemeinheit irgendwann mal wieder ein Stück Infrastruktur hat. Ne? Also da bin ich gespannt, ob wir uns in dem Bereich bewegen, bestimmt ein wichtiger für die nächste Regierung, die aber auch, glaube ich, eine starke Regierung braucht, die dann auch Kritik aushalten muss von Interessenvertretern und Verbänden, die dann natürlich über die Presse Druck ausüben werden.
Ja.
So, das ist vielleicht eine Chance, auch wenn Schwarz-Rot zusammenkommt, die das vielleicht auch, die vielleicht die nötige Kraft immer noch haben, um solche Sachen auch durchzusetzen. Ich glaube, es wird unpopuläre Entscheidungen geben dann. Ne?
Auf jeden Fall, die wird es auch geben müssen. Und wir brauchen eben an der Frage von, wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet mit der Frage, was sind die richtigen Maßnahmen? Ne? Mütterrente war vorhin so ein Stichwort, wo jeder so ein bisschen zuckt. Ne? Aber ich glaube, dass wir
dass man da immer so zuckt und sagt, das ist jetzt, viele sagen, das ist jetzt völliger Unsinn. Da kann man auch für argumentieren.
Kann man also total drüber argumentieren. Die Frage ist ja, was ist die große Linie? Was sind die Prioritäten? Genau. Und wie strengen wir uns alle miteinander an, dass wir das schaffen? Und ich glaube, dieses alle miteinander anstrengen ist wirklich ein Gebot der Stunde, wo es eben nicht um Partikularinteressen geht. Es geht um darum, das Land stabil aufzustellen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Wir stehen wirklich wirtschaftlich schlecht da. Wirtschaft ist eine Säule von Wohlstand und Sicherheit. Und darauf wird die Priorität zu liegen haben und gleichzeitig natürlich zukunftsfähig zu werden. Also Innovationen voranzubringen und den Klimaneutralitätspfad nicht aus dem Blick zu verlieren, weil das ist der, und am Ende, wir haben das ja gesehen, wir waren in einer totalen Abhängigkeit, 80% russisches Gas. Schon alleine deswegen brauchen wir gut funktionierende Strukturen, auch Energieinfrastrukturen, dezentrale Strukturen, gute Wasserversorgung, damit wir da einfach diverser und resilienter aufgestellt sind. Also das wird auch viel Kraft kosten. Da bin ich von überzeugt. Und dann die liebgewordene Einzelfallregelung, dass die dann auch mal weg muss. Und gerade, da sind ja auch zwei Herzen in meiner Brust mit der Frage von Umweltstandards. Und wo ich ein bisschen nervös werde, ist, wenn wir über Bürokratie reden, dann ist das Erste, was kommt, ist immer ein Umweltstandard. Das ist ja auch nicht immer richtig.
Das stimmt,
ne? Also wir reden auch, wir reden auch über Dinge, die bürokratisch sind, die haben nichts mit Umwelt zu tun und Prozesse sind nicht eben nur wegen Umweltstandards langsam.
Ja, das stimmt. Das ist wahr. Aber auch, ich will zum Abschluss kommen. Ich finde, da ist schon unheimlich viel zum Nachdenken auch drin gewesen. Sie hatten jetzt auch gerade im Grunde schon einen guten Bogen geschlagen, zu sagen, was jetzt vielleicht in der nächsten Zeit entscheidend ist. Das hätte man im Grunde auch schon fast so stehen lassen können. Ich will trotzdem nochmal eine Abschlussfrage wagen und vielleicht mal Sie fragen, wenn Sie so in den nächsten 12 Monaten oder sagen wir mal vielleicht dieses Jahr, bis Ende des Jahres konkret eine Frage hätten, wo Sie sagen, das ist jetzt was wichtig wäre, dass sie in den nächsten 6-7 Monaten geklärt wird. Privat oder vielleicht auch vor allem politisch, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Welche Frage wäre das, wo Sie sagen würden, das muss möglichst bis dieses Jahr noch eindeutig geklärt werden.
Ich glaube, was wirklich wichtig wäre, wäre jetzt zu klären, wie wird Geld für welche Projekte verteilt, damit wir auch ins Tun kommen können. Also wir haben über die 500 Milliarden ja schon viel gesprochen. Das wird jetzt wichtig sein, dass wir nicht 2 Jahre darüber diskutieren, wer eigentlich wie viel Geld braucht, sondern dass wir jetzt sagen, das sind die Prioritäten, da geht im großen Stil jetzt auf 5, 6, 7, 8 Säulen verteilt eben auch Geld hin. Und was uns natürlich wichtig ist von der kommunalen Ebene, ist, dass wir als wichtige Ebene da wahrgenommen werden. Also der handlungsfähige Staat geht nicht ohne starke Kommunen. Und das wäre auch ein wichtiger Wunsch, das zu sehen und zu sagen, Kommunen mit an Tisch.
Vielen Dank. Ich glaube, den teilen wir, den sollte man auch teilen, den Wunsch. Vielen Dank, dass wir sprechen durften. Hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank.
Das war Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.